Guten Abend zusammen. Wir wollen beten und wollen, wie gesagt, unser Studium des Buches Haggai fortführen. Wem es möglich ist, der steht auf. Ich bete. Für diesen Abend wollen wir um deinen guten Segen bitten, weil wir alles von dir erhoffen, weil wir alles von dir erwarten, weil wir wissen, dass du der Geber aller guten Gaben bist. Und dass wir wirklich auch aus jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht, davon leben. Wir sind darauf angewiesen. Und es ist kein Automatismus, sondern wir demütigen uns vor dir, wir beugen uns vor dir und bitten, Herr, dass du schenkst. Lass uns erkennen, Herr, deine Souveränität und dein Heilshandeln. Lass uns erkennen, dass du der Herr der ganzen Geschichte bist und das, was du verheißt und was du vorher gesagt hast, das ist eingetroffen, das trifft auch ein und das wird auch eintreffen, Herr, weil du da der Herr bist und souverän bist. Auch wenn wir jetzt das Buch Haggai studieren und uns mit dem Hintergrund beschäftigen wollen, Herr Jesus Christus, mach es uns groß, mach das Wort uns groß und beschenk uns dadurch. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, du bist treu. Ich preise dich darüber. Amen. So, wir setzen das Studium fort. Wir nähern uns immer mehr der Botschaft und der einzelnen Kapitelauslegung bzw. der einzelnen Versauslegung. Die letzte Bibelstunde haben wir damit Zeit und ein bisschen Zeit genommen, um anzuschauen, was ist die Botschaft der Propheten allgemein. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir da Klarheit darüber haben, dass jeder Prophet, der aufgestanden ist, sowohl die Großen und die Kleinen, und jeder Prophet, der aufgestanden ist, von den Tagen geredet hat, die sich mit dem Kommen Jesu Christi angefangen haben, sich zu erfüllen. Das heißt, jeder Prophet ist aufgestanden, um vorzubereiten das Kommen Jesu Christi. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage. Später, wenn wir das Buch Haggai im Einzelnen anschauen werden, dann werden wir das dem Rechenschaft tragen müssen und gucken, ob wir das da sehen. Doch Gott ist genauso, Gott ist ein Gott, der sich offenbart und er offenbart sich auf zweierlei Art und Weise. Zu einem in der Geschichte und zum anderen in seinem Wort. Und beides geht aber zusammen. Das heißt, Gott spricht und es wird und die Erde wurde und der Mensch wurde und all das, was darauf war und all die Ereignisse, die geschahen, die geschahen alle in der Souveränität Gottes. Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen was zeichnen. Ein kurzes Schaubild möchte ich kurz etwas illustrieren bei euch. Ich hoffe, ihr könnt da mit mir mit. Und zwar folgendes, mit welcher Farbe fange ich an? Wenn wir sagen, dass Gott, ich mache das als Alpha und Omega, ihr habt mit Sicherheit davon gehört, das ist eine Umschreibung, der da ist, der da war und der kommt. Ich bin das Anfang und das Ende. Das ist der ewige Gott, der Ich Bin, der Ich Bin. Und dieser Gott, der von Ewigkeit her, der hat eben einen Ratschluss gefasst vor Grundlegung der Welt. Und diesen Ratschluss hat er angefangen, in der Zeit auszuführen. Und das tut er, das wird immer geschickter hier. Das tut er, ich bin ein bisschen verwirrt. Das tut er durch Ereignisse. Ich möchte, es gibt bestimmte wichtige Ereignisse, die Gott tut und die sind geschehen und von denen haben wir in der Bibel berichtet. Das sind wichtige Ereignisse, die uns zeigen, wer Gott ist und sein Wesen offenbaren. Niemand hat Gott geschaut, niemand kann ganzheitlich Gott erfassen, aber in der Geschichte, also in den Dingen, die er tut, können wir Gott kennenlernen und verstehen. Ich denke, das ist nicht so kompliziert, oder? Aber ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt. Also, wir können es so sagen, dass Gott einige Ereignisse stattfinden lässt. Ich mache mal nur als Beispiel. Erstes Ereignis, das könnte die Schöpfung sein, ja? Ein zweites Ereignis, könnte zum Beispiel die Sintflut sein. Und in der Welt dazwischen gibt es auch noch mehrere Ereignisse. Ich nehme euch nur beispielhaft ein paar. Zum Beispiel, Noah können wir mal hinschreiben. Nee, Noah schreibt man ohne H, gell? Doch? Nicht so schnell. Und so weiter. Es gibt viele verschiedene Ereignisse, die Gott tut. Und das ist wirklich Geschichte. Also das sind Geschichtsereignisse. Und jetzt ist, warum es mir geht. Jetzt male ich euch mal einen hier, ich versuche mal einen Propheten zu malen, der dann so auf dem Stuhl sitzt. Damals gab es noch nicht solche Stühle, okay? Also so ein Prophet, und der sitzt da mit so einem Stab, sagen wir mal. Und dieser Prophet, das soll ein Prophet sein, ich hoffe. Wie auch immer. Dieser Prophet, der sitzt da, und jetzt hat einen Auftrag von Gott, und jetzt ist wichtig, die Ereignisse, die stattgefunden haben, aufzuschreiben. Okay? Das ist auch noch nicht so spektakulär. Der Punkt ist nur der. Der Auftrag Gottes, die Ereignisse aufzuschreiben, ist nicht einfach. Schreib einfach mal 1:1, was da geschehen ist, und so als Art Geschichtsschreiber. Das ist nicht der Auftrag der Propheten, einfach Geschichte aufzuschreiben und dann hinzugehen, okay, was ist als erstes passiert, dann als zweites, als drittes, welche Namen und so. Das ist kein, er musste kein historisches Dokument verfassen, sondern, und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich nehme eine andere Farbe mit Rot, Gott beauftragt den Propheten, das heißt, und das Wort des Herrn geschah zum Propheten. Er beauftragt den Propheten durch seinen Heiligen Geist. Er befähigt den Propheten durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt Folgendes. Diese Geschichte die Ereignisse, die stattgefunden haben. Und jetzt male ich mir mal eine Brille. Und zwar diese Ereignisse aus der Perspektive Gottes zu beschreiben und aufzuschreiben. Versteht ihr den Unterschied, wenn ich das sage? Das heißt, wenn der Prophet die Ereignisse wie Schöpfung, Noah, Geschichte Israels, Wüstenwanderung durch Exil in Babylonien, Assyrien, all diese Dinge, die mit dem Volk Israel geschehen sind, wenn der Prophet sie aufgeschrieben hat, dann nicht, weil er einfach konserviert hat, damit wir später ganz genau wissen, was ist ganz genau passiert. Das ist nicht das Anliegen, sondern wenn er geschrieben hat, dann im Auftrag Gottes, um aufzuzeigen, was haben diese Ereignisse mit dem Willen Gottes zu tun? Was haben diese Ereignisse damit zu tun? Oder was will Gott uns dadurch sagen? Ich muss jetzt etwas sagen und dann muss ich es erklären. Das heißt, sie haben sie theologisch reflektiert. Und dann muss ich das gleich erklären. Was bedeutet das? Das heißt, sie sehen dieses Ereignis und sagen, okay, Gott bevollmächtigt sie, diese Ereignisse so zu deuten, damit Gottes Wille für uns offenbar wird. Ich will das erklären. Zum Beispiel, wir werden heute wahrscheinlich zu den Büchern 1. Könige und Chronik kommen. Schon gelesen? Wer kennt das? Ihr wisst, was drin. Wer taucht da immer wieder auf? Voll viele von den Kollegen. Wer sind das? Könige, richtig? Da gibt es ganz viele Könige. Und da werden sie unterschieden zwischen gut und böse, ganz genau. Gute und böse Könige. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ein Historiker würde diese Geschichte der Könige anschauen und dann hinschreiben. Dieser König war ein guter König, denn er verstand wirtschaftlich sein Volk zu leiten. Politisch war er ein fitter Kerle, hat eine gute Armee aufgebaut, die Grenzen gesichert, er war ein guter König, ein guter Politiker, ein guter Herrscher, ein guter Kriegsmann. Oder ein Historiker würde schreiben, oh, der hatte nur Augen für Frauen und hat sich gar nicht so um das Volk gekümmert, also war kein guter König und dabei militärisch war er auch nicht so begabt und vernachlässigte das Ganze, dass die Hubschrauber nicht mehr starten konnten und so weiter. Also, und dann ging das Land unter, weil die bösen anderen kamen und dann, er war nicht so ein guter König. Ein Historiker würde diesen König anschauen, seine Regierung und würden seine Defizite oder seine etwas zeigen, was gut ist. Gut oder schlecht. Und dementsprechend geht es für das Land gut oder schlecht. Versteht ihr, das wäre ein Historiker. Aber der Prophet hat eine ganz andere Perspektive, weil er etwas sieht, was ein Historiker, ein Mensch nicht sehen kann. Er sieht nämlich die geistliche Dimension. Und ein Historiker schreibt Folgendes, ein Prophet schreibt Folgendes. Er schreibt, und dieser König wandelte nicht im Herrn. Richtig? Und darum ging es dem Land nicht gut. Und darum kamen die Feinde. Versteht ihr den Unterschied? Ein Mensch, ein Historiker denkt, er sieht das, was vor Augen ist. Und urteilt diese Dinge ganz menschlich natürlich. Er guckt die politische Lage, er guckt all diese geografische Lage an und macht Rückschlüsse daraus. Aber ein Prophet macht es nicht, weil das ist nicht sein Job. Ein Prophet schaut dieses Ereignis, zum Beispiel von der Schöpfung von Noah und wie auch immer, er schaut dieses Ereignis an und in der Vollmacht des Heiligen Geistes deutet er das von Gott her, wie Gott dieses Ereignis versteht und was wir von diesem Ereignis lernen sollten. Das ist der Unterschied zwischen Geschichte und Heilsgeschichte. Okay? Zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt und die er uns offenbart. Das ist das Erste. Das heißt, wenn wir mit den Propheten uns beschäftigen, auch Haggai, wir können einfach den nächsten Schritt gehen. Und dann schreibt dieser Prophet im Auftrag Gottes dann eine Schrift. Und das ist dann die Schrift. Und dann gab es mehrere Propheten und mehrere Schriften. Und all diese mehreren Schriften, die da kamen, wurden gesammelt in ein Buch. Und das ist die Bibel. Das heißt, was wir hier haben in der Bibel, ist nicht Geschichtsschreibung. Wir haben die Perspektive Gottes mit der Geschichte der Menschen, wie Gott die Geschichte mit den Menschen schreibt. Ich hoffe, dass ihr diesen Unterschied versteht, denn man rutscht uns sehr schnell einfach in eine Geschichte hinein und dann behandelt man die Bibel, als ob es nur eine Geschichte ist. Und die Schwierigkeit ist, dann könnte ich nochmal so einen nassen Lappen kriegen, wer letztes Mal das so gut gemacht hat. Das Problem ist, dass wir dann irgendwann mal mit der Bibel genauso umgehen, als ob es das Geschichten sind. Und wie gesagt, dann ist unser Interesse vielmehr dann, was wurde eben nicht geschrieben und warum hat er so geschrieben, warum hat er bestimmte Dinge nicht erwähnt. Und dann gehen wir hin und suchen die Dinge, die nicht geschrieben sind, als dass wir uns die Zeit nehmen und genau hinschauen, aber was steht geschrieben und warum steht es geschrieben. Unsere Aufgabe ist, das anzuschauen, was geschrieben steht und das zu erforschen, weil das wurde aus einem ganz bestimmten Grund geschrieben. Okay, so, wenn ich jetzt mit euch, das habe ich heute vor mit euch, ich habe es mir vorgemalt zu Hause, das will ich gleich hier auf die Tafel malen und euch erklären. Wenn wir jetzt den Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund uns erarbeiten vom Buch Haggai, dann aus dieser Perspektive, das heißt aus der Perspektive, was hat Gott uns durch diese Geschichte Israels zu sagen? Okay, ich fange an, wieder ein bisschen zu malen und ich male erstmal mal eine ganz grob ungefähr eine Karte auf. Ob das so mir gelingt, ich werde sehen. Das ist das Meer und hier ungefähr auch das Meer. Und zwar ist das hier Tigris. Und das ist, wie heißt das, Euphrat? Ja, wie schreibt man das denn? Euphrat. Egal. So. Also, wenn das ist, hier ist ungefähr, ich hoffe, ihr nagelt mich da nicht fest, aber dass wir ungefähr eine Orientierung haben. Hier ist Jerusalem. Und dann haben wir dazwischen. Das ist Jerusalem, die Hauptstadt, nämlich Judäa, richtig? Und das ist hier Samaria. Samaria. Und das ist Galiläa. Und dann kommt das Ausland sozusagen für die damalige Israel. Schaut mal, nur von der, hier ungefähr, ich schätze mal hier, wenn ich da richtig liege, das ist Babylon. Und hier ungefähr liegt Nineveh. Das ist Assyrien gewesen. Könnt ihr das ungefähr erkennen? Das ist das Meer. Hier liegt Jerusalem. Achso, ja, das bräuchten wir auch zu einer guten Orientierung nochmal. Hier ist See Genezareth und hier kommt ungefähr so das Tote Meer, richtig? Okay, könnt ihr das ungefähr erkennen? Ah, da sieht man es auch. So, wenn ich jetzt euch ungefähr in die Geschichte hineinnehme, damit wir ungefähr wissen, wo was passiert und das einordnen können. Ich werde mit in diese Geschichte oder in diese Karte jetzt sozusagen einen Zeitstrahl hinmalen, damit wir die Ereignisse ungefähr einordnen können, die ungefähr um Hagar passiert sind, damit wir es einordnen können, was da eigentlich geschah. Okay, also wir starten. Ist das soweit? Samaria, Jerusalem, Samaria, Assyrien, Babylon, das sind die wichtigen Stationen, die wir vor Augen haben müssen, um dann um das Buch Hagar einzuordnen. Also das Erste, was wir machen, wir beginnen mit einem, vielleicht hier ungefähr, mit einem nicht geteilten Königreich. Wer ist der erste König gewesen von Israel, von nicht geteilten? Saul. Ja, es war Saul und ich für König male ich einfach so eine Krone hin und dann schreibe ich Saul. So, und Gott hat Saul verworfen und dann kam wer auf den Thron? Genau, da kam David und David folgte Salomo. Das ist klar, Salomo. Okay, das ist das nicht geteilte Reich, das ein. Und ich mache so, Saul, das war ein böser König. Und von vorhin, das war ein böser König. Was war David für ein König? Ein guter König. Was das auch immer bedeutet, gell? Das ist spannend, warum David ein guter König war, obwohl er auch einiges angestellt hat. Aber er war ein guter König. Und Salomo, was war er? Dazwischen. Er hat nämlich gut angefangen und schnell nachgelassen. Ich mache einen Strich, ich hoffe, und so. Das hat zur Folge, dass er im späten Alter, sein Herz wurde müde und alt und er hat die Verheißungen und das Versprechen Gott vergessen, hat sich den Frauen zugewandt, die er so viele hatte. Und sie haben wiederum sein Herz zu den Göttern und Götzen hingewandt und er hat angefangen, neben dem, was er gebaut hat, nämlich einen Tempel, auch auf den Höhen, Tempel, kleine Tempel zu bauen für alle Götter, alle seine Frauen. Und sie haben das Volk in Götzendienst und in Rebellion gegen Gott hineingezogen. Und so, da finden wir einen ganz großen Riss, der stattgefunden hat. Und so, ab diesem Zeitpunkt, nämlich nach Salomo, haben wir ein geteiltes Königreich, richtig? Also geht in zwei Linien. Ich denke, das ist auch jetzt, das mache ich grün, damit wir es einfach unterscheiden können. Nicht, dass die Linie, die war etwas besser, aber es gibt zwei Linien. Und so zwei seiner Söhne, Entschuldigung, wenn ich etwas verspreche und das doch anders mache. Es gab zwei Linien, und zwar die obere Linie, das ist das Nordreich. Okay? Nordreich mit dem Hauptsitz in Samaria, ganz genau. Ja. Okay, es waren 19 Könige, die im Nordreich regierten in Samaria. Ich schreibe es jetzt nochmal hin. 19 Könige. Und alle waren böse. Da war kein einziger. So, es dauerte nicht lange. Ich habe es mir notiert, ungefähr, ich sage mal ganz grobe Zahlen, 700 vor Christus ungefähr, kam eben das Gericht Gottes und das Nordreich Samaria, das sind 10 Stämme. 10 Stämme Israels sind in die assyrischen Diaspora geführt worden, in die assyrische Gefangenschaft. Ich mache hier so einen Pfeil und zwar in zwei Wellen wurden sie weggeführt. So, nach Assyrien. Erste Wegführung und dann die zweite Wegführung. Also das ist mit dem Nordreich Samaria. Für uns wichtig, und ich nehme jetzt einfach eine andere Farbe, für uns wichtig einzuordnen, Nordreich hatte Propheten gehabt. Wisst ihr, welche Propheten für das Nordreich zuständig waren? Bitte? Samuel ist hier. Haben wir auch Propheten und Samuel haben wir hier. Und zwar eigentlich nur Saul und ganz und am Anfang noch David, gell? Samuel. Welchen Propheten finden wir noch da in dem nicht geteilten Reich? Dass wir sie einfach mal einordnen. Die müssen nicht alles sofort behalten, aber Nathan zum Beispiel, genau. Nathan. Okay, das sind die beiden Propheten hauptsächlich, die in dem gemeinsamen Königreich dienten. In dem geteilten Königreich, in der Linie Samarias, im Nordreich, waren Propheten, die ihr mit Sicherheit kennt, Propheten zum Beispiel, Elia, Elisa, Amos und Hosea. Das sind die Propheten, die für das Nordreich zuständig waren. Ich schreibe es hin, Elia, ich mache mal so, Elia, dann Elisa, Amos, was habe ich gesagt? Hosea, genau. Die alle traten im Nordreich auf und predigten Buße, von der sprachen wir, dass das Volk umkehrt, die 10 Stämme umkehren und von den Götzendienst ablassen, zu Gott zu umkehren, zu dem Wort Gottes, zu der Tora. Sie tat es nicht und erfüllte Gott die Verheißung all dieser Propheten unter anderem und führte sie in Exil. Das, was jetzt wichtig ist für uns, ist unter anderem, dass die 10 Stämme, keine von denen ist zurückgekehrt. Von dieser Zerstreuung oder von diesem Exil sind die meisten in der Zerstreuung. Man kennt das auch unter dem Wort Diaspora. Das heißt, all die dann die 10 Stämme zerstreut worden sind, die sind hinausgegangen sozusagen in die Welt und haben sich da niedergelassen. Die sind nie wieder zurückgekehrt. Und das sind unter anderem die Juden, die mindestens einmal im Jahr oder wenigstens einmal im Leben zu den großen Festen nach Jerusalem pilgern. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo es von Pfingsten die Rede ist. Und dann heißt es, dass als dann die in Zungen sprechen, dann ist eine Riesenliste, eine Völkerliste. Und dann heißt es, wie können wir sie in unseren Sprachen reden, hören? Und das sind diese Juden, die in der Diaspora gelebt haben und die haben gesprochen, haben diese Sprachen angenommen. Das waren Juden, die eben in dieser Zerstreuung lebten und dort auch geblieben sind und nur ab und zu eben zu den großen Festen nach Jerusalem gereist sind. Nur so so ein bisschen zu einordnen. Das heißt, die 10 Stämme, die sind zerstreut. Bis heute sind sie zerstreut. So, das ist die eine Linie. Jetzt möchten wir die zweite Linie anschauen, die ist für uns wichtig. Das ist diese Linie hier, die geht hier und die ist ein bisschen länger als die erste. Und da gab es auch Könige, und zwar 20 Könige. Und das ist das Südreich. Also das Nordreich durch die Assyrer, von Gott verheißen, durch die Assyrer weggeführt. Und das Südreich, das ist mit dem Jerusalem, das ist das Südreich. 20, auch 20 Könige. Und ungefähr 600 vor Christus, ungefähr 587 genau genommen, geschieht auch hier ein Strafgericht, weil auch hier sie gegen Gott handeln, auch ihn vergessen und sie werden auch weggeführt. Und zwar auch in mehreren, und zwar nach Wegführungen. Erste Wegführung, zweite Wegführung nach Babylon. So, in dieser Linie Nachfolger Salomo, all die Könige, die da waren, und da gab es Könige, die waren alle schlecht, und hier gab es Könige, die waren, ein paar waren gut und ein paar, viele, waren schlecht, waren böse. Das ist so die Geschichte. Und in diese Zeit schickt Gott genauso Propheten wie zum Nordreich, dann auch zum Südreich, schickt er Propheten. Und jetzt, welche Propheten dienten im Südreich? Welche fehlen uns? Welche kennt ihr? Ja, genau, das sind so Klassiker, die guten, die man so kennt. Jesaja, es beginnt bei Obadja, Joel, Jesaja, dann geht es zu Micha, Nahum, Zephania. Das sind die Propheten in dieser Zeit. Und dann, das male ich geschwind oder schreibe ich es kurz ab, damit ich das hier habe. Dann sieht man es nämlich ganz gut. Also es beginnt bei Obadja, dann Joel, dann Jesaja, dann, es tut mir leid, wenn ich euch jetzt den Rücken zudrehe, Micha, Nahum und Zephania. Ja, aber jetzt guck mal, und jetzt geht's los. Und in dieser Zwischenzeit, nämlich, hier haben wir drei wichtige Propheten, nämlich Habakuk, dann kommt Jeremia und dann kommt Hesekiel. Und diese waren, ich habe jetzt bewusst so schräg hier hingeschrieben, diese waren Propheten in der Übergangszeit. Das heißt, sie waren in den letzten Tagen des Ungehorsams des Volkes, bevor Gott auch das Südreich in die Gefangenschaft geführt hat. Und sie haben, wie kaum andere Propheten, gewarnt. Zum Beispiel Jeremia. Er hat gesagt, permanent, kehrt um. Und Gott wird euch richten, er wird Babylon schicken, Babylon wird euch in Gefangenschaft führen. Und haben sie ihn gemocht dafür? Wie kaum andere hat Jeremia leiden müssen, wie kaum ein anderer Prophet, weil er eben dieses Gericht angekündigt hat. Hesekiel zum Beispiel ist ein Prophet, der in der Zwischenzeit, also er hat das Gericht angekündigt, hat aber auch das Gericht erlebt und hat rückwirkend auch geschrieben, was da geschieht. Was ist die Hauptbotschaft vom Buch Hesekiel unter anderem? Was steht im Fokus? Wofür was ist es bekannt? Bitte? Okay. Der erste Teil ist nämlich die Verwerfung Jerusalems und die Verwerfung des Tempels. Ihr kennt diese Vision, wie Gott nach und nach den Tempel verlässt. Hesekiel muss ein Loch machen und darf hineinschauen in den Tempel hinein und dann darf er sehen oder kann sehen, was für Gräuel da begangen hat, was für ein Götzendienst da begangen wird. Heimlich wird es begangen. Nach außen sieht das aus sehr religiös, nach außen sieht das aus sehr gläubig und dass sie Gott dienen. Und dann sagt Gott, schau mal genau, was sie tun. Und er zeigt ihren Götzendienst auf und die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel. Und dann kommt das Gericht und dann Verheißung des neuen Tempels. Das ist sozusagen die Zwischenzeit. Und dann gibt es einen Propheten, der sozusagen in dieser Zeit der Wegführung gedient hat. Wer ist das? Ha? Nein, Daniel ist das. Haggai kommt nämlich später. Das ist Daniel. Ich mache das deswegen, dass wir einen groben Überblick einfach mal über die Geschichte haben, die Gott tut. Also hier haben wir die Einordnung der Propheten vom Nordreich, Elia, Elisa, Amos, Hosea. Hier haben wir die Propheten Obadja, Joel, Jesaja, Micha, Nahum, Zephania, Habakuk, Jeremia, Hesekiel und dann Daniel. Die dienten in dem Südreich. So, nach der Verheißung, wie Gott es verheißen hat, schlagen wir mit mir Jeremia auf. Mal Jeremia aufschlagen. Jeremia 25. Jeremia 25, Vers 11. Bekommen wir von Jeremia diese Zusage oder diese Verheißung. Ich lese einfach mal Vers 11, der ganze Zusammenhang ist nicht unwichtig, aber hier heißt es, und dies ganze Land wird zu Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Seht ihr das? Also Kapitel 25, Vers 11, Jeremia verheißt, er sagt, ihr tut nicht Buße, Gott wird euch strafen. Er verkündigt Fluch, darüber hinaus aber verkündigt er das, was Gott tun wird, nämlich das Gericht. Und er sagt, 70 Jahre ist verhängt. 70 Jahre wird das Volk in der Gefangenschaft in Babylon sein. Dann aber, nach 70 Jahren, wird Gott wieder zurückführen, das Volk. Und dann gab es ein, ich mache mal, wie mache ich das jetzt, ohne dass ich da in die Quere schieße in meinem Bild. Ich mache mal so, ich hoffe, das ist okay. Nämlich genauso in zwei Wellen führte Gott 70 Jahren ungefähr 530 vor Christus führt er das Volk zurück. Und jetzt sehen wir, wo wir mit unserem Propheten Haggai sind, nämlich in dieser Zeit der Wegführung. Jetzt stimmt mein Bild nicht ganz so, wie ich da gemalt habe. Aber jetzt in dieser Zeit der Rückführung, hier finden wir diese Propheten. Ich male sie einfach hier hin. Und zwar Haggai. Wer kommt da noch? Welche zwei fehlen uns noch? Sacharja. Und Maleachi. Das sind die drei Propheten. Esra war kein Prophet. Ja, das Buch Esra ist, aber das Buch Esra und Nehemia und Esther unter anderem sind in dieser Zeit, befinden sich in dieser Zeit. In dieser Zeit der Rückführung. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gekratzel hier verstehen. Aber wichtig ist, dass wir einordnen, Haggai ist in dieser Zeit, zusammen mit Sacharja und Maleachi, die sind in dieser Zeit, wo das Volk Israel zurückgeführt wird oder zurückkehrt nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbaut. Ein paar Fakten. Nachdem also das Volk keine Buße getan hat und Gottes gerichtet hat, hat Gott Babylon aufstehen lassen, Nebukadnezar aufstehen lassen. Sie kamen und haben Jerusalem komplett zerstört. Beim zweiten Mal alle Tempelgeräte und all die Bundeslade und alle Gefäße und alles mit nach Babylon mitgenommen. Jerusalem komplett verbrannt, alle Gebäude verbrannt, alles zerstört, die Mauern niedergerissen. Und so wie Gott es verheißen ist, ein vernichtendes Gericht erging über Jerusalem. Wenn ihr abspüren wollt, ungefähr wie dramatisch das das Volk betroffen hat, dann könnt ihr das im Buch Daniel nachlesen, Kapitel 9. Als Daniel nämlich dann Jeremia liest und merkt, oh, das sind 70 Jahre sind rum, dann betet er ein Bußgebet. Und er liest Jeremia und merkt, oh, die Zeit, 70 Jahre sind rum. Und dann betet er dieses Bußgebet. Und in diesem Bußgebet sieht man, wo er sagt, es hat noch keine Nation diese harte Strafe getroffen. Niemand wurde so vernichtet wie damals Jerusalem. Also er weint da in der Fürbitte mit dem Volk und für das Volk. Und da wird das deutlich, wie massiv diese Zerstörung gewesen ist. Die meisten wurden weggeführt in die Zerstreuung nach Babylon. Die Elite und die jungen, die fähigen Männer, die wurden an die Schulen Nebukadnezars geschickt. Unter anderem kennen wir den Daniel daher. Aber ein kleiner Teil, ein Rest des Volkes, genauso wie in Samaria, wie genauso in Jerusalem, wurde ein kleiner Überrest dagelassen. Und dieses Rest des Volkes, das hat sich vermischt. Mit den anderen Völkern, die dann dazugekommen sind, die von anderem, zum Beispiel von den Assyrern in Samaria geschickt worden sind, die heiraten untereinander und so entstand ein Mischvolk, die Samariter. Das waren keine reinen Juden mehr in dem Sinne. Das waren Juden, die sich mit Heiden vermischt haben und das waren die Samariter, die in den Evangelien eine große Rolle spielen. Das heißt, die Juden mochten sie überhaupt nicht. Freunde, wenn Galiläa, da ist ja See Genezareth, Nazareth, das ist ja die Stadt, wo Jesus lebte, wenn ein frommer Jude nach Jerusalem, nach Judäa zieht, gezogen ist, um das Fest zu feiern, dann ist er nicht durch Samaria gereist, weil das war unreines Land für sie. Das war ein Mischlingsvolk, das waren keine Reinen mehr. Sie mochten sich nicht gegenseitig, von Anfang an nicht. Und das wird in den Evangelien deutlich. Also wenn ein frommer Jude nach Jerusalem gezogen ist, um ein Fest zu feiern, ist er mindestens zweimal über den Jordan gegangen. Das heißt, er ist hier in Galiläa über den Jordan, ist dann außerhalb von Samaria auf der anderen Seite gezogen und ist dann wieder in Judäa über den Jordan wieder zurück, damit er nicht durch Samaria gehen musste. Wenn man die Evangelien liest, ist es doch erstaunlich, gell? Wie oft Jesus durch Samaria reist. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Geschichte, oder? Oder wo Johannes und Jakobus vorbereiten sollten, die Städte, wo Jesus in Samaria rasten sollte. Und dann, sie wollten ihn nicht annehmen, weil es hieß, und er wollte nach Jerusalem gehen. Samaria hat gesagt, wenn du nach Jerusalem gehen willst, kriegst du bei uns keine Übernachtung. So ein Konflikt da. Und dann wollen sie doch, den Feuer vom Himmel soll es doch fallen. Und dann kriegen sie den Namen Donnersöhne. Donnersöhne hier. Weil da auf dem Berg Elia auch mal mit Feuer die Baals-Götter da gestraft hatte. Also was ich damit sagen will, das war das Mischvolk, das sehr stark in Feindschaft lag. Das war. Und als die zurückgekehrt sind nach Jerusalem, der Rest, es ist nämlich ein kleiner Teil, der ist von Babylon zurückgekehrt. Ganz viele sind in Babylonien geblieben. Damals Persien, dann das Persische Reich schon geworden. Aber sind viele geblieben, haben sich eingerichtet dort, die haben ihre Geschäfte aufgebaut, ihre Familien gegründet. 70 Jahre, eine Generation im Prinzip mehr, die haben wieder Fuß gefasst. Und nur ein kleiner Teil, wirklich ein kleiner Teil ist zurückgekehrt. Die erste Rückführung fand unter dem Statthalter Serubabel statt. So, das war die erste. Mit einer kleinen Gruppe, er durfte all die Tempelgeräte und alles mitnehmen und er durfte zurückkehren nach Jerusalem und hat den Altar aufgebaut und die Grundmauern gelegt und die haben angefangen aufzubauen. Also die Ersten, die zurückkamen, kamen unter Serubabel. Serubabel zurück. Die zweite Rückführung, ist unter Esra und Nehemia stattgefunden. Auch die sind uns bekannt von den Büchern. Esra, Nehemia, das war die zweite. Und um das ein bisschen jetzt anzuschauen, möchte ich euch mit euch ein paar Bibelstellen lesen, die uns da hineinnehmen in diese ganze Geschichte. Also, ich möchte euch bitten, Esra aufzuschlagen. Esra Kapitel 1. Okay. Ich möchte ab Vers 1 einfach mal einsteigen, ein paar Verse lesen und ein paar Anmerkungen dazu machen. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremia erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, in Judäa, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus dem Volk ist, mit dem sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Judäa ist, in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jedem, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder auffällt, den sollten die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machen sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gottes erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Also, unter Nebukadnezar ist Südreich nach Babylonien. Es dauerte eine Weile, 70 Jahre. Babylonien ist untergegangen. Die Perser sind gekommen, haben Babylonien besiegt. Und der persische König hat den Auftrag gegeben und einen Befehl erlassen. Und er sagt, warum? Weil Gott ihn dazu bevollmächtigt hat. Wenn wir in die Geschichtsbücher hineinschauen, da wird über das beschrieben, dann heißt es, weil er so eine liberale Religionspolitik hatte. Der persische König hat nämlich gesagt, jeder darf seinen eigenen Gott anbeten. Und jeder darf zurückgehen in sein Land und jeder darf seinen eigenen, den Tempel der Götter wieder aufbauen. Das ist die Geschichtsschreibung. Die Bibel sagt, es ist Gott gewesen, der den Kyros, den König von Persien, dazu aufgefordert hat und bewegt hat, nämlich das Volk Israel zurückkehren zu lassen und so auch das Haus zu bauen, nämlich den Tempel zu bauen. Und er schreibt diesen Befehl und er gibt diesen Befehl und unterstützt dieses Projekt von Anfang an. Und so machten sich einige auf mit der ersten Rückwanderung sozusagen und unter anderem auch eben mit dem beauftragten Serubabel. Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, wer jetzt zuerst zurückgegangen ist. Und das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind. Jeder in seiner Stadt, alle, die mit Serubabel kamen und mit Joshua, Nehemia, dann Seraya, Reelia, Madochai, Bilshan, Mispa und wie die heißen, ich kann die Namen nicht mehr aussprechen. Und dann wird eine Liste aufgezählt, wie viele Rückkehrer sind. Und hier ist es wichtig, hier kriegen wir den ersten Namen und der ist wichtig für uns, das ist Serubabel, das ist der Statthalter. Wer der ist und warum der eine wichtige Rolle hat, dazu kommen wir dann auch im Laufe des Studiums noch dazu, wenn wir die einzelnen Texte anschauen. Also sie kehren zurück unter der ersten Welle und mit Eifer und mit Elan und mit bewegtem Geist, weil der Herr den Geist erweckte, kehren sie zurück und wollen den Tempel bauen. Aber es dauerte nicht lange und dann kommen diese Samariter, dieses Mischvolk, die da übrig geblieben sind, von denen ich erzählt habe, sie kommen und sagen, oh, wir wollen auch am Tempel mitbauen. Und Serubabel und der Priester Joshua, die sagen, nein, wir haben den Auftrag zu bauen, ihr baut den Tempel nicht. Und dann fangen sie an, permanent diesen Bau zu sabotieren. Sie bedrohen die, sie sorgen dafür, dass sie eben nicht vorwärts kommen. Und so erliegt ganz schnell dieses Vorhaben, den Tempel zu bauen, weil es von außen so eine große Anfeindung war. Der Rest des Volkes, das da geblieben ist in Judäa, die haben andere Sorgen gehabt. Und die zurückgekehrt sind nach der ersten Euphorie, den Tempel zu bauen und sich da zu investieren, sie haben gemerkt, oh, sie müssen erstmal ihre eigenen Häuschen wieder aufbauen und sie müssen ihre eigenen Äcker wieder in Schuss bringen. Und so dauert es nicht lange, bis der Bau sehr zum Erliegen, wie sagt man? Kam. Ganz genau, zum Erliegen kam. Jeder ging in sein eigenes Haus und jeder baute wieder sein eigenes Haus und bepflanzte seinen eigenen Garten und kümmerte sich um seine eigenen Dinge. Und es dauerte nicht lange, ich glaube 17 Jahre ungefähr. Und dann in diese Zeit schickt Gott Haggai, unseren Prophet Haggai, und sagt, Freunde, baut das Haus. Ich habe euch zurückgebracht, baut mir ein Haus. Und sie versuchten, das Land wieder aufzubauen, sie versuchen das wieder zu kultivieren und da war kein Segen. Das, was da geschah und was für ein Zustand im Volk war, und das lesen wir im Haggai. Sie bemühten sich, es passiert nicht. Sie arbeiteten von morgens bis abends, brachten nach Hause, zack, nichts ist davon übrig geblieben. Sie ackerten, aber sie merken, da ist kein Segen. Da ist kein Segen. Und Haggai sagt, wisst ihr warum? Weil eure Prioritäten da falsch sind. Ihr sollt das Haus bauen, das Haus des Herrn bauen. Und das in diese Zeit spricht unser Prophet Haggai. Also das Südreich ist das Einzige, das zurückgekehrt ist. Das Südreich bedeutet Juda und Benjamin, die beiden Stämme, plus die paar Leviten, die dann übrig geblieben sind, die dann mitgegangen sind. Und die sind zurück und haben angefangen, Jerusalem wieder aufzubauen, angefangen haben, den Tempel aufzubauen. Dieses Vorhaben ist sehr schnell so am Liegen gekommen. Und in dieser Zeit spricht Hagai. Schaut mal in Esra Kapitel 5, da wird es uns, da steigt das mit hinein. Das ist unser geschichtlicher Hintergrund. Kapitel 5, Vers 1. Und der Prophet Hagai und Sacharja, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiel, und Jeschua, der Sohn Jazodaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Also das ist die zeitliche und die geschichtliche Einordnung. Sie bauen wieder und sowohl Sacharja, wie Hagai und dann am Ende eben Maleachi, aber in dem Fall die beiden Propheten, die waren da, um das Volk von Gott her auszurichten, zu ermutigen, zu stärken und ihre Perspektive neu auszurichten, dass das Haus des Herrn gebaut wird. So, das war jetzt ein geschichtlicher Einblick. Ich hoffe, wie immer, dass ich euch nicht auf dieser Geschichtsreise verloren habe. Ich bin selber kein Geschichtler in dem Sinne, dass es jetzt nicht, aber es ist wichtig, dass wir diesen Hintergrund haben. Und ich habe jetzt meine große Herausforderung war, diese Riesenperiode, die Zeitgeschichte so kompakt in jetzt 45 Minuten hineinzupacken. Habt ihr Fragen dazu? Ist etwas euch nicht klar oder undeutlich gewesen? Oder habe ich etwas so gezeichnet, wo ihr denkt, das verstehe ich jetzt gar nicht, was da war? Das wäre jetzt eine Möglichkeit, hier zu der Geschichte Fragen zu stellen. Ah, sehr gut. Esra, ich überlege, ob ich einfach euch frage, bevor ich mal selber antworte, aber Esra war ein Schriftgelehrter. Esra kam in der zweiten Welle, er war ein Schriftgelehrter. Esra war von der Herkunft ein Levit, ein Priester aus dem Priestergeschlecht. Und er war dafür verantwortlich, das Volk zu unterweisen, die Schrift zu lehren. Esra war der erste Prediger oder Auslegungsprediger schlechthin. Schaut mal in Kapitel 7 im Esra-Buch, wird sein Dienst deutlich. Also sie kehren zurück unter Zerubabel und das Ganze erliegt und Gott unternimmt verschiedene Dinge, um das Volk wieder auf die Beine zu bekommen, dass sie es bauen. Unter anderem schickt er Propheten hin, die von Gott diese Botschaft haben, aber interessant auch, er schickt auch einen Schriftgelehrten dahin. Schaut mal in Kapitel 7, ab Vers 6 könnten wir, ich überlege, wo wir da einsteigen, aber lasst uns 6 nehmen, wenn ihr schon vorschlägt, ist gut. Dann heißt, dieser Esra zog herauf von Babel und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israel, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Also hier, Esra war ein Schriftgelehrter und was war seine Aufgabe, er kam und lehrte das Volk das Wort Gottes. Er legte es aus. Da finden wir, das ist an die Parallele in Nehemia 8, da finden wir die Stelle, wo zum ersten Mal eine Kanzel gebaut wird. Das Volk, als Esra ankam, war das Volk so orientierungslos. Die haben Feinde drumherum, der Tempel wird nicht gebaut, Sie wissen nicht genau, was Gott mit ihnen vorhat. Die neue Generation 70, die Alten sind ausgestorben oder sind dabei, nur noch wenige sind übrig. Was ist ihr Glaube? Wer ist ihr Gott? Wer sind sie? Welchen Auftrag haben sie? Und was Gott macht, er schickt ihnen einen Prediger, einen Lehrer und er erklärt ihnen das, was passiert. Er erklärt ihnen die Schrift. Er öffnet ihnen die Schrift und erklärt. Und dadurch, weil die kein Hebräisch mehr kannten, war das zuerst mal eine Übersetzungsarbeit. Aber mit dem Übersetzen der Sprache ist damit nicht getan, sondern es heißt in Nehemia 8, und Esra legte ihnen Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt und legte ihnen die Bedeutung dar. Mit Esra begann sozusagen die erste Auslegungspredigt. Und schaut mal das Anliegen von Esra. Esra 7, Vers 10 ist so der Klassiker. Das ist ein sehr guter Vers. Schaut mal, was Esra ausgemacht hat. Denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das war das Anliegen. Also drei Dinge. Darf ich mal an dieser Stelle sagen, drei Dinge machen einen guten Lehrer aus. Und wenn ihr einen guten Lehrer sucht, dann prüft euch nach diesen drei Dingen. Das Erste, was hat Ezra getan? Er hat sein ganzes Herz darauf ausgerichtet. Das heißt, es hat sein ganzes Denken, sein Wollen, das hat was mit seinem Verstand zu tun. Er hat sich dem Studium des Wortes Gottes verpflichtet und ganz komplett gewidmet. Und dann heißt es, er richtet sein Herz darauf und das Erste was? Zu erforschen, studieren. Bevor er weitergeben kann, muss er selber studieren, muss er selber forschen. Ich will jetzt vorsichtig sein, in manchen Gemeinden man der Überzeugung ist, dass die Lehrer und die Prediger bitteschön auch in die Firma gehen sollten, bitteschön arbeiten sollen und dann parallel noch Predigten vorbereiten und dann noch lehren sollten. Und dann wird begründet, ja, Paulus war doch auch Zeltmacher. Der hat auch Zelte gemacht und dann hat er, und danach, das ist kein biblisches Konzept. Als Paulus die Möglichkeit hatte, nämlich nicht zu arbeiten, nämlich als Timotheus kam mit der Gabe, zum Beispiel als Philippi, dann hat er nicht mehr Zelte gebaut und verwendete seine ganze Zeit darauf, das Wort Gottes zu verkündigen. Es kostet Zeit, es kostet Kraft. Das macht man nicht geschwind am Samstagabend noch. Noch schnell eine Predigt vorbereiten und dann ist es gut. Dann hat die Gemeinde nicht viel davon. Nicht viel. Da wird kein Tiefgang sein, da wird keine Erkenntnis da sein. Es braucht einfach Zeit. Und Ezra war so einer. Er wurde freigestellt, das war sein Beruf. Er richtete sein Herz darauf, das Wort Gottes zu erforschen. Und dann, was ist das Zweite? Und dann es zu lehren? zu tun. Es ist so wichtig. Nicht, okay, jetzt habe ich es erforscht, jetzt weiß ich, was ich zu sagen habe. Okay, manchmal ist es so, ich muss mich selbst nebenbei immer wieder ertappen und ich lese und dann erkenne ich, das müsste ich der Gemeinde sagen. Bevor man es jemand anderen gibt, muss man bereit sein, es selber auf sich, das sich zusprechen zu lassen. Wenn es das Wort nicht erst zu meinem Wort, also es mir nicht gilt und ich mich nicht drunter stellen kann, wie kann ich erwarten, dass die Gemeinde sich drunter stellt? Und das machte Ezra aus. Also er studierte das Wort in erster Linie, damit er selber vor Gott lebt und verändert wird und sich ausrichtet. Nicht in erster Linie, um ein guter Lehrer zu sein, ein Prediger, ein Pastor, wie auch immer. Oder ein Zeuge, wie auch immer. In erster Linie, damit er verändert wird. Und dann, das ist das Zweite, also er forscht, er wendet es auf sich selber an und als Drittes, um dann in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Das ist der dritte Schritt. Und das hatte so eine ansteckende Wirkung gehabt, dass als Ezra dahin kam, die zu ihm gesagt haben, Ezra, das könnt ihr Nehemia 8 lesen. Wollen wir das ganz kurz aufschlagen? Nehemia 8. Ich mag diese Stelle, weil die so entscheidend, sehr lebhaft und klar ist. Guck mal in Nehemia 8, ab Vers, ich lese ab, ja, das ist 7, Vers 72 eigentlich, aber Und als der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, und sie sagten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Ezra das Gesetz vor der Versammlung, vor den Männern und den Frauen, und vor jedem, der es zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in der Gegenwart der Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Und die Oberen des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Ezra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst. Das ist die erste Kanzel, die gebaut wurde, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte, Und neben ihm standen, dann wird eine ganze Reihe von den Priestern erwähnt, und jetzt schaut mal Vers 5. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf, und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zu der Erde. Ja, Esra war so in der Schrift drin und so erfüllt, und er lebte das und er glaubte das, und das hatte ihn so beeinflusst, dass er eben im Volk diese Anerkennung hatte. Und sie brauchten Orientierung, und wen sollen sie fragen, wenn nicht ihn? Und sie sagen: Esra, leg uns die Schrift aus. Und überleg mal, von morgens bis mittag standen sie am Wassertor. Ich weiß nicht, ich war noch nicht im Orient da hinten, aber ich kann mir vorstellen, es ist sehr heiß gewesen. Und nicht so, okay, nach 15 Minuten, das könnte jetzt Schluss sein. Sondern die standen da den ganzen Tag und hörten, die waren wie so Schwämme, trockene Schwämme. Sie wollten das Wort des Gottes hören, sie wollten es verstehen und sie wollten es erklärt bekommen. Und da war einer da, der war fähig, und er tat das. Und interessant, aber finde ich sehr interessant, als er das Wort öffnete, was passiert? Da fielen sie alle nieder, richtig? Und beten an. Warum? Weil Esra da steht? Da heißt es: vor dem Herrn. Liebe Geschwister, da wo das Wort ist, da ist Gott. Ihre Sehnsucht war, Gott zu erkennen, ihn wieder zu begegnen. Und da, wo das Wort geöffnet, erklärt, gepredigt wird, da ist Gott gegenwärtig. Ich habe nur als nebenbei, ich habe das einmal erlebt, das war für mich faszinierend. Ich war in Chihai und habe dort einen Lehrdienst gehabt. Und ein Bruder hat mich eingeladen, und ich kann nicht Tschechisch, aber da sage ich, übersetze einfach. Ich bin in eine Gemeinde, und in dieser Gemeinde waren überall so Holzstühle. Und wenn man aufgestanden ist, dann sind die Sitze ding so zurückgeklappt. Kennt ihr solche? So, ich glaube, in Kinos, in alten Sälen gibt es solche. Nicht, dass ihr im Kino wart, gell? Also, man sagt, in Kinos gibt es solche Dinge. Und dann, und ich predigte da, stand auch auf einem Holzgerüst, so, und ich predigte, ich nahm die Bibel und las, und ohne es zu merken, ich fange an zu lesen, auf einmal höre ich einen riesen Lärm. Ich denke, gucke ich hoch, alle stehen auf, und dann macht es bum, 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 all diese Holzklappen klappen zusammen. Und ich denke, okay, habe ich was nicht mitbekommen? Na gut, ich lese zu Ende, lege die Bibel hin, alle setzen sich. Ich predige weiter, und da ich sehr viele Bibelstellen verwende, nehme ich wieder meine Bibel und will die nächste Bibelstelle vorlesen. Wumm, stehen sie alle wieder auf. Und das ging die ganze Zeit so. Ich habe mir schon dann überlegt, ob ich überhaupt die Bibel dann in die Hand nehme, weil in dem Moment, als ich die Bibel nahm, standen sie alle auf. Ich gehe vom Guten aus, ich vermute, sie haben alle in dieser Gesinnung das getan, wie hier bei Nehemia. Da, wo das Wort Gottes genommen wird, vorgelesen wird, da ist Gott gegenwärtig, da war diese Ehrfurcht da. Ich hoffe nicht, dass das irgendwelche Tradition war, dass sie nicht mehr wussten, sondern wenn man die Bibel nimmt, dann steht man halt auf. Könnte auch sein, aber ich vermute, das war eine gute Gesinnung. Dass es eine gute Haltung war. Aber das ist der Hintergrund. Da schickt Gott Esra als einen Schriftgelehrten, der das Volk vom Wort Gottes ausrichten, lehren und ihnen ihre Identität, ihre Berufung, den Plan Gottes deutlich machen soll. Er soll es lehren. Das ist die Aufgabe von Esra hier. Zerubabel hat eine andere Funktion. Er ist der Statthalter. Was es mit dem auf sich hat, das ist das nächste Mal. Ja, das müssen wir das nächste Mal anschauen, weil der hat eine andere Rolle da in diesem, aber auch eine sehr gute und eine sehr wichtige. So, genau. Das kurz zu deiner Frage, wer Esra war. Ist so einigermaßen der Hintergrund bekannt? Ich denke, dass ihr wusstet mit Sicherheit schon, das gab es ein geteiltes Reich und dann gab es Nord- und Südreich, aber dass man das ungefähr einordnen konnte. Wenn nicht, dann wisst es jetzt. Dass es, wenn wir nochmal, ich hoffe, das klingt nicht blöd, aber wenn wir wirklich jetzt dann ins Studium hineingehen, dann werden diese Dinge nicht unwichtig sein. Die werden, gerade diese Namen werden auftauchen und wir werden dann sie besser einordnen können. Okay, wenn ihr keine Fragen habt, die Stunde ist rum und die Geschichtsstunde ist heute auch rum, dann würde ich gern beten und auch ihr könnt aufstehen. Ja. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns deutlich machst, gerade durch die Geschichte deines Volkes, Herr, dass du zu deinen Verheißungen stehst und da, wo Buße geschieht, Segen ist und da, wo Rebellion und ja, da ist Fluch, da ist Gericht. Und wir sehen, Herr, dass du zu deinem Wort stehst, sowohl im Gericht, aber genauso auch in der Gnade. Das sehen wir an deinem Volk, an der Schrift, Herr, dass du die Dinge, die durch die Propheten hast sagen lassen, die prophezeit haben, Herr, dass diese Dinge ebenso auch eingetroffen sind, Herr. Weil du der souveräne Herrscher bist und weil du der Herr der aller Geschichte bist. Ich danke dir dafür. Das ist mein Trost, das ist mein Glaube, das ist meine Hoffnung, dass du der Herr der ganzen Geschichte bist. Amen.